Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe. Und das war irgendwann, finde ich, so eindrücklich, wie ihr hier vorne stand und vorgelesen habt, was Jesus über sich selber sagt. Und genau das ist diese Ich-Bin-Reihe. In den kommenden Wochen wollen wir uns zentral mit Jesus Christus beschäftigen, mit seinem Leben und insbesondere mit dieser Selbstoffenbarung, mit dem, wo er über sich selber gesprochen hat, Dinge angesprochen hat. Und erfüllte diese Selbstoffenbarung, die mit diesen zwei Worten Ich Bin startete, immer wieder neu. Und das hatte den Grund, damit Menschen, die ihm zuhörten, immer mehr von Gott verstehen, immer mehr wissen, um wen geht es eigentlich, wenn wir anfangen, mit diesem Gott im Himmel zu sprechen. Und Jesus Christus war damit ein Lehrer, der Dinge über Gott erzählte und vielleicht könnte man sagen, er war sowas wie ein Theologielehrer. Das Wort Theologie ist ein eingedeutschtes griechisches Wort oder eine griechische Wortschöpfung sozusagen. Es kommt aus dem Griechischen und wird zusammengebracht von dem Wort Theos für Gott und Logos für Wort, Lehre, Erklärung. Und zusammengesetzt bedeutet es dann das Wort von Gott. Ja, oder die Gotteslehre. Und es geht darum, wie ist Gott? Was macht ihn aus? Wie kann man sich Gott nahen? Ist das überhaupt möglich? Und es geht dann um weitere Lehre, die wir im Prinzip in jeder Religion sehen. Das Wort Theologie ist nicht nur auf die christliche Lehre zu beziehen, sondern in allen Religionen da. Und in diesem Sinne hat sich über Jahrhunderte gerade im Christentum eine Lehre gebildet oder verschiedene Ausprägungen, die sich weiterentwickelt haben und weiter gelehrt würden. Aber heute starten wir ganz am Anfang, bei Jesus Christus selbst. Und ich liebe einen Satz, den Bill Johnson, ein Pastor aus Amerika, geprägt hat. Er sagt nämlich, Jesus selbst ist die perfekte Theologie. Jesus Christus in seiner Person ist perfekte Theologie. Was er damit meint, ist, dass wir an der Person von Jesus Christus besser vielleicht als in jedem Gedankenkonstrukt oder in jeder Theorie erkennen können, wer Gott ist. Wie ist Gott eigentlich? Was macht Gott aus? An ihm und in ihm offenbart sich Gott selbst. Und so sagt Jesus selber immer wieder, zum Beispiel im Johannesevangelium im 14. Kapitel, er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was er damit meint ist, an mir, also jetzt an Jesus, könnt ihr sehen, wie der Gott ist, zu dem ihr fleht, dem ihr dankt, dem ihr euer Leben hingeben wollt. Und das ist deswegen so faszinierend, wenn wir uns Jesus anschauen und sehen, wie geht Gott mit Menschen um. Wenn wir zum Beispiel sehen, wem wendet sich Gott zu in der Person von Jesus. Er geht gezielt auf die Schwachen und die Kranken zu. Er geht auf die zu, die durchs Raster fallen, die nicht so hochgestellt werden. Er geht auf die zu, die in der Gesellschaft versagt haben und eigentlich keinen Platz mehr haben. Und er stellt sich gegen Unterdrücker. Er stellt sich gegen die Mächtigen, die alles zusammenraffen wollen. Aber vielleicht das Entscheidende und das Faszinierendste, was Jesus ausmacht, ist, er liebt. Er liebt jede Person, ohne ihr Ansehen, ohne auf ihre Herkunft zu achten oder ihr Auftreten. Jesus liebt Menschen und er begegnet ihnen so, dass sie sich zutiefst geliebt und angenommen fühlen. Jesus vergibt, er hilft, er fordert heraus und er ist einfach. Jesus ist. Und in diesem Sinne wird sein Sein, wie er lebt, was er, nicht nur was er tut, sondern tatsächlich so, was ihn ausmacht, für uns zum Vorbild. Seine Freunde sind nicht einfach nur Untergebene. Seine Freunde sind nicht seine Diener, seine Sklaven, die alles tun müssen, was er sagt. Sie sind Nachfolger. Sie sollen ihm folgen. Sie sollen das sehen und verstehen, was er tut. Da stehen, wo er steht. Das tun, was er tut. Und zuallererst eine Beziehung zu seinem Vater im Himmel haben, die diese gleiche und selbe Intensität und Qualität hat, die er selbst hat. Jesus teilt alles, was er hat. Er teilt alles mit seinen Freunden. Und genau darum geht es bei uns in dieser Reihe. Wir wollen Jesus besser kennenlernen, zu sehen, wo ist die Richtung, in der wir hingehen können, wo ist das, was wir brauchen für dieses Leben, was an vielen Stellen wunderbar und zu feiern und schön ist, aber an vielen Stellen eben auch durch tiefe Krisen geht und wir nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben eine Reihe, die auf die Selbstoffenbarung von Jesus zielt und die diesen Vorhang der göttlichen Verborgenheit vielleicht so ein kleines bisschen lüftet und uns wieder ein bisschen mehr von dem erkennen lässt, wie Gott tatsächlich ist, was ihn ausmacht. Und so spricht Jesus über sich selbst und sagt, ich bin. Und heute geht es um diese Stelle, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt. Eine kurze Frage an euch. Wer muss nachts aufs Klo? Stopp, das ist falsch formuliert. Kennt ihr das, wenn man nachts aufs Klo muss? Das ist unangenehm für die meisten. Es fängt in frühester Kindheit an, macht bei den meisten dann vor ein paar Jahrzehnte Pause und kommt dann aber auch wieder zurück. Also, kann ich schon mal drauf einstellen. Das eigentlich ist das ja gar nicht schlimm. Ja, das Hauptproblem ist ja, wenn man danach nicht mehr einschlafen kann. Wenn man eigentlich, wenn man schon so wach ist und denkt, oh, was mache ich denn jetzt mit der Nacht? Du liegst im Bett und fängst an zu denken und denkst, boah, das hört gar nicht mehr auf und ja. Und genau da stellt sich aber die Frage, wenn du nachts aufs Klo musst, mache ich jetzt das Licht an oder mache ich das Licht nicht an? Ja, auf dem Weg. Das Licht gibt ja auf der einen Seite Orientierung, auf der anderen Seite kann es sein, dass sich das kleine Licht schon so blendet, dass du aufwachst und eigentlich viel mehr aufwachst, als du es eigentlich wolltest. Und das macht uns deutlich, Licht hat eine ganz besondere Kraft. In einem dunklen Raum reicht die kleinste Funze, um so ein bisschen Orientierung zu schaffen. Selbst wenn es so ein kleines Licht ist, ist natürlich nicht alles erhellt und es gibt noch dunkle Ecken im Raum, aber es braucht einfach nur ein kleines bisschen und wir sehen schon etwas. Und da wird uns klar, Licht hat immer eine direkte Auswirkung auf unsere Umwelt. Und deswegen ist es so spannend, dass Jesus über sich selber im Johannesevangelium in Kapitel 8, Vers 21 Folgendes sagt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus hat, gerade bevor er das sagt, was ziemlich Krasses getan. Es gab nämlich diese Situation, dass Menschen, die Menschen von euch, die schon mal in den Evangelien so ein bisschen gestöbert haben, gelesen haben, was Jesus ausmacht, ihr kennt die Geschichte vielleicht. Es geht darum, dass Jesus früh morgens im Tempel ist und dort wird eine Frau hingebracht, die beim Ehebruch, also in flagranti, beim Sex mit einem Mann, mit dem sie nicht verheiratet war, von den religiösen Lehrern erwischt worden ist. Also wie die darauf gewartet haben, weiß ich auch nicht genau, aber sie haben sie auf jeden Fall erwischt und jetzt soll sie gesteinigt werden. Und die Religiösen benutzen die Situation nicht alleine, um diese Frau kaputt zu machen, sondern auch, um Jesus eine Falle zu stellen. Jesus geht auf diese Falle allerdings nicht ein, sondern spricht einen Satz, der weit über die Bibel hinaus bekannt wurde. Er sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Bestrafung für die Sünde der Frau wollten alle. Alle wollten sie öffentlich richten. Alle wollten sie ausführen. Aber jetzt kommt Jesus und dreht es einfach um. Er sagt, wenn du bestrafst, dann bestraf richtig. Dann müssen wir aber es auch genauso in dein Leben schauen und mal sehen, was ist denn da falsch? Was ist denn da zu bestrafen? Und alle Ankläger verlassen die Szene. Sie stellen fest, was Jesus mit diesem Satz sagen will. Bis auf er selber dort mit dieser Frau kniet. Er ist der Einzige, der ohne Schuld ist. Jesus selber. Und was tut er? Er vergibt der Frau und entlässt sie dann in ihr neues Leben. Alles, was Jesus tut, ist 100% authentisch. Es ist ehrlich. Es ist ja voll integer. Es zeigt uns, wie Gott ist. Er vergibt, obwohl er bestrafen könnte. Er nimmt dann die Strafe auf sich und genau das ist seine Identität, das macht ihn aus. Und im Anschluss an diese Szene steht Jesus auf, er beginnt zu lehren und spricht über sich selber, er sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin bedeutet, ich sage euch, ich teile euch mit, wer ich bin, was mich ausmacht. Ich sage euch, wofür es mich gibt, was ich kann, was der Sinn meines Lebens ist. Vor einigen Wochen haben wir in der Gemeinde über Identität gesprochen, dass wir Geschöpfe Gottes sind, dass wir von ihm geschaffen sind, um ihn zu ehren, um ihm Freude zu bereiten, aber auch das in diesem Ehren und Freude bereiten in unserem eigenen Leben zu genießen. Und wir haben darüber gesprochen, was Sünde in der Welt tut, nämlich dass sie genau diese Identität zerstört, auffressen will. Wir tun nicht mehr das, wofür wir geschaffen sind, sondern wir zerstören, anstelle aufzubauen. Und jetzt sagt Jesus, ich komme als ein Licht in der Finsternis für diese Welt. Und er sagt, wo er nämlich als Licht ist. Er sagt, ich bin das Licht in der Finsternis. Er ist das Licht, was im Dunkeln scheint. Er ist die Orientierung, die wir für unser Leben brauchen, wenn wir eben gerade nicht wissen, was als nächstes dran ist. Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich habe das zu Beginn ein bisschen scherzhaft eingeführt mit dem Weg zum Klo. Aber echte Dunkelheit kann ziemlich beklemmend sein. In echter Dunkelheit verlieren wir nämlich unsere Orientierung. Wir sind super wachsam, angespannt. Und es ist richtig anstrengend, wenn wir nicht wissen, was als nächstes auf uns zukommt, wie wir eben diese nächste Situation handeln sollen. Und wisst ihr was, wenn es so ist, erwarten wir nicht besonders, dass etwas Gutes passiert, sondern wir erwarten das Schlimmste. Und das ist die Anspannung in uns. Die einzige Ausnahme, wo wir Dunkelheit vielleicht entspannt aushalten, ist unser Bett. Aber auch nur, weil wir hier genau wissen, was uns erwartet, wenn wir die Augen schließen. Es kann unter Umständen auch anders sein. Also wenn wir Orientierung brauchen, brauchen wir auch Licht. Wir brauchen jemanden oder etwas, der im wahrsten Sinne Licht in unser Dunkel hineinbringt. Der uns zeigt, wo wir hin müssen, was zu tun ist, damit wir verstehen, was als nächstes dran ist. Und Jesus sagt, dass er selbst diese Orientierung ist, die die Welt sucht. Er ist Orientierung, die du und ich suchen und zutiefst brauchen. Und in diesem Sinne ist Theologie, insbesondere Jesus, als die klarste und schärfste Rede von Gott für uns überlebenswichtig. Wenn es stimmt, dass Jesus das Licht der Welt ist, dann müssen wir ihn besser kennenlernen. Dann müssen wir ihn suchen und erfahren, wo scheint er denn in unsere Dunkelheit hinein. Jesus spricht also über sich selbst und er spricht über uns. Er sagt, er ist das Licht und wir sind die, die ihm nachfolgen sollen. Wir sind die, die hinter ihm herlaufen, um dadurch Orientierung zu bekommen. Er ist das Licht und die Orientierung für seine Nachfolger. Ich bin mir ganz sicher, dass seine Nachfolger, die Freunde, die um ihn herum waren, wir nennen sie Jünger in der Bibel, dass seine Schüler es total genossen haben, mit Jesus ständig unterwegs zu sein. Es war ja auch super, überall wo er hinkam, gab es neue Hoffnung. Es gab keinen Ort, an dem Jesus war, wo nichts passierte. Wo Menschen nicht plötzlich geheilt wurden, befreit wurden, neue Hoffnung bekommen haben, innerlich fröhlich wurden, obwohl sie vielleicht über Jahrzehnte und traurig waren. Die Menschen wurden verändert, wiederhergestellt, befreit. Wenn Jesus dort war, macht es einen riesen Unterschied, ob er da war oder nicht da war. Und so war er in der Tat ein helles Licht. Und Jesus bestätigt das wieder. Er sagt ein Kapitel weiter in Johannes 9, Vers 5, er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Also seine Freunde brauchten sich keine Sorgen zu machen. Sie sagten, Jesus war ja da. Ist ja alles gut. Aber vielleicht sehen wir, wenn wir diesen Vers aus Johannes 9 lesen, ein kleines Problem, wenn wir ein bisschen näher hinschauen. Hier sagt Jesus nämlich, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und das ist eine ziemlich klare zeitliche Einschränkung. Kann das sein, dass diese Einschränkung auch eine Erklärung dafür ist, was wir in der Welt immer wieder erleben? Dass wir immer wieder erleben, dass Orientierungslosigkeit, dass Schmerz da ist, dass Leid da ist, Hoffnungslosigkeit. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Mir wird immer klarer, mir persönlich wird immer klarer, wie allgegenwärtig die Probleme in unserer Welt sind. Da ist Dunkelheit. Und wir brauchen Antworten. Wir brauchen Licht. Wir brauchen Orientierung. Und wir brauchen vor allem Hoffnung. Aber wenn das eben nicht mehr so läuft wie in den Zeiten von Jesus, wo er einfach in den Ort reinkommt, zu den Kranken kommt und sie einfach nur berührt, ein Wort zu ihnen spricht und sie stehen auf oder werden sogar zum Leben erweckt, dann, wenn wir das nicht mehr so erleben, dann entwickelt sich auch Theologie weiter. Wir nehmen nämlich unser Verständnis und unsere Erfahrung und legen sie dann neben die Bibel und neben die Offenbarung dessen, wer Gott eigentlich oder wer wir lesen können, wer Gott ist. Und weil wir jetzt durch unsere Erfahrung und durch das, was uns ausgemacht hat, eine andere Brille aufhaben, kommen wir unter Umständen zu ganz anderen Erklärungsmodellen, zu ganz anderen Gottesbildern, als die Menschen bei Jesus damals hatten, die ihn wirklich sahen vor Augen. Und genau da stellen wir fest, manchmal stehen wir im Dunkel und sehnen uns nach dem Licht. Jedenfalls geht mir das so. Ich sehne mich nach Hoffnung, ich sehne mich danach, dass wir Gottes Kraft genauso erleben wie damals. So wie wenn Jesus in den Raum reinkommt und wir spüren es aber nicht. Aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass das möglich ist, dass wir das erleben können. Und wisst ihr warum? In Matthäus 5, Vers 14 spricht Jesus nämlich nochmal über das Licht der Welt. Nur dieses Mal spricht er aus einer anderen Perspektive. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Was hat Jesus hier also getan? Er sagt, das, was ihn in seiner Identität ausmacht, nämlich Licht, Hoffnung, Heilung, Wiederherstellung zu bringen, das, was er als Person auf dieser Erde lebt, er sagt, das ist jetzt eure Aufgabe. Wenn ich in euch lebe, wenn das Licht der Welt in euch lebt, werdet ihr zu Licht. Nochmal ganz kurz. Jesus sagt, ich bin das Licht. Dann sagt er, solange ich bei euch bin, bin ich das Licht. Und jetzt kommt er und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Seht ihr, was hier passiert? Jesus nimmt uns in die Nachfolge direkt mit hinein. Und er nimmt das ziemlich ernst. Er sagt, wer mir nachfolgt, wird zu mir selbst. Eine Veränderung unseres Seins. Wir, Clemens Buß tritt zurück und Jesus nimmt mehr Platz in ihm ein. Und das gilt nicht nur für mich, das gilt für jeden von euch. Und ich glaube, hier steckt ein Geheimnis oder ein Schlüssel, dass das wem oder was du nachfolgst, zu dem wirst du. Wem oder was du nachfolgst, zu dem entwickelst du dich, zu dem wirst du. Die Richtung, in die du mit deinem Leben läufst, wird dein Leben tatsächlich bestimmen. Und deswegen ist es nicht unerheblich, wem du nachfolgst, was du tust, was dir in deinem Leben wichtig ist. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, ihn als Orientierung und Licht nimmst, dann wirst du zum Licht. Wenn du ihn allerdings nur genießt, aber ihm nicht folgst, bleibst du irgendwann in der Dunkelheit zurück. Und dann fühlen wir uns allein. Und weißt du was? Das ist jedem Einzelnen von uns hier schon passiert. Es ist ich schließe von mir auf euch. Mir ist es schon passiert, dass ich das Gefühl habe, ich stehe hier in der Dunkelheit. Was ist passiert? Momente, in denen ich mich nach Hoffnung sehe, nichts spüre. In denen ich bete und nichts passiert. Ich stehen bleibe und nicht verstehe, was da gerade abgeht. Und in dem Moment, wo es mir bewusst wird, versuche ich zurückzugehen. Wo habe ich Jesus das letzte Mal erlebt? Wo habe ich seine Nähe gespürt, um ihm von dort aus wieder zu folgen und zu sehen, wie geht er diesen Weg, der für mich nicht verständlich ist? Ich möchte zum Abschluss noch einmal ganz praktisch werden. Was bedeutet das für dich und mich, im Licht zu leben? Jesus Christus nachzufolgen. Wie werden wir zu einem Licht und bleiben es dann auch? Paulus, der große Lehrer und Mensch, der viele Menschen für Jesus Christus begeistert hat, der von ihm erfüllt war, der ein großes Leben als Licht selber lebte, schreibt an eine Gemeinde, an die Gemeinde in Philippi. Und in diesem Brief den wir im Neuen Testament nachlesen können, gibt er viele, viele gute Tipps. Erklärt Jesus. Und er schreibt in Philipper 2, ab Vers 12, er sagt, liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt in meiner Abwesenheit müsst ihr noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm Freude macht. Was ihr auch tut, tut es ohne zu klagen und zu zweifeln, damit niemand euch irgendetwas vorwerfen kann. Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen, in aller dunkler Welt, voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchtet. Haltet am Wort des Lebens fest. Unser Leben soll sich zeigen in Liebe, in Gehorsam, in Ehrfurcht vor Gott. Das tun und erleben wir nicht alleine, sondern wir tun es aus ihm heraus, indem wir uns immer wieder sagen, Jesus Christus, ich brauche dich. Wenn du diese Momente nicht hast, in denen du nicht nur im Gottesdienst, sondern ganz für dich persönlich da bist und sagst, Jesus, ich brauche dich, füll mich, dann kannst du nicht leisten, dann kannst du nicht sein, was hier steht. Stell dir vor, du bist ein Gefäß, was gefüllt wird. Und nicht nur bis zu einem bestimmten Maß, wo man sagt, ja, das reicht aber, sondern überfließend. Und dieser Überfluss ist das, was dein Umfeld an Liebe von Gott spüren soll. Und deswegen ist das so zentral, dass wir uns von ihm füllen lassen. Dass wir diese Zeiten, die wir hier in der Gemeinde haben, nutzen. Dass wir Zeiten nutzen, wo wir alleine zu Hause sind und sagen, Jesus, ich brauche dich. Dass du dir Zeit mit deinem Gott nimmst, ihn in den Alltag einlehnst, ihm Raum gibst, bevor du irgendetwas anderes tust. Dass du einfach bist. Und so leuchtet unser Leben als helles Licht. Aber für die Menschen um uns herum ist das zentral, dass wir das nicht nur alleine tun. Ich hole jetzt einmal ganz kurz hier einen Behälter. Also habt ihr schon mal diesen Spruch gehört, mach's mal ein bisschen an, dass ihr es sehen könnt. Ich will euch nicht blenden, aber könnt ihr es mal sehen. Habt ihr schon mal diesen Spruch gehört? In den letzten Tagen wird das Dunkel immer dunkler und das Licht immer heller. Schon mal von euch gehört, dass man sagt, die Welt um uns herum wird immer schlimmer, aber ein Glück scheint das Licht immer heller. Das hört sich eigentlich ziemlich gut und heilig an, aber das stimmt nur, wenn man das Licht versteckt. Und das haben wir nicht abgesprochen, aber könnt ihr einmal hier dunkel machen? Ist das möglich? Noch ein bisschen dunkler? Richtig dunkel? So, jetzt sehen wir, wie diese Lampe leuchtet. Und es leuchtet so ein bisschen in die Dunkelheit hinein. Aber das Dunkel wird nur dunkler und das Licht wird nur heller, wenn man etwas über das Dunkel rüber macht. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen immer nur mehr Gemeinschaft und immer nur enger in der Gemeinde, hier drin ist es hell, ist auch heller geworden als eben. Aber wir wollen, dass das Licht in der Dunkelheit scheint. Können wir Licht anmachen, Dankeschön. Ich hab dich nicht verstanden, Manni. Ja, bei Vollmond hätte man auch Licht. Aber wenn es dunkel ist, bei Neumond hast du kein Licht. Du kannst Licht in der Welt sein. Und genau das ist die Aufgabe, die Jesus Christus dir gibt. Sei ein Licht in dieser Welt. Dann wird das Ich Bin von Jesus Christus zu deinem Ich Bin. Ich möchte euch noch einen allerletzten Impuls geben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieses Bild von Licht und Finsternis, was Jesus benutzt, ist eben nicht nur, beschreibt nicht nur unsere natürliche Welt. Ja? Jesus, wie wir ihn beschrieben sehen, ist niemand, der leuchtet, wie es Mose getan hat, als er vom Berg kam, sondern er hat ein Auftreten wie ein ganz normaler Mensch. Und er kommt in diese Welt wie ein ganz normaler Mensch. Und wenn er davon spricht, dass es um Licht und Finsternis geht, beschreibt er eine Realität, die über unser Verständnis hinausgeht. Wir nennen das auch die unsichtbare Welt. Und er sagt, in dieser unsichtbaren Welt gibt es ja viel Hoffnungslosigkeit, Dunkel. Und er sagt, da wo ich bin, ist Licht in dieser unsichtbaren Welt. Aber wisst ihr, was passiert, wenn man in einem dunklen Raum oder, ich sag mal anders, der Sommer ist jetzt fast vorbei, ja? Aber wenn du abends zum Schlafen das Fenster aufgelassen hast und dann noch ein bisschen das Licht angelassen hast, was passiert? Du hast das ganze Zimmer voller Mücken. Unangenehm, wenn du keine Mücken hast. Was Licht tut, ist, es gibt nicht nur Orientierung, sondern es zieht auch viele Dinge an, die wir eigentlich gar nicht in unserem Leben haben wollen. Und ich möchte euch das als Fokus mitzugeben, dass wir nicht überrascht sind, wenn wir als Licht in dieser Welt leben, dass es eine Realität gibt, die davon angezogen wird, auch mit Dingen, die für uns in Schwere und Not, die für uns Schwere und Not bedeuten. Dass es eine Realität gibt, in der der Feind Gottes, der Satan, sagt, ich will um alles in dieser Welt, dass dieses Licht ausgeknipst wird. Und ich werde versuchen, so viel Hoffnungslosigkeit auf dieses Licht zu werfen, dass es ausgeknipst wird. Aber unsere Hoffnung ist, und deswegen ist es so, ich habe überlegt in der Vorbereitung, wie sage ich euch das, und das ist irgendwie so wie eine, soll eine mutmachende Warnung sein. Wenn du dich entscheidest, Licht zu sein, dann geht es nicht einfach nur so als so ein Ding, einfach so ein bisschen dazu. Sondern du musst dir bewusst sein, du trittst in eine Realität ein, in der du weiter und heller scheinst, als dir das vielleicht bewusst ist. Und damit du weiter leuchten kannst, damit du durchhältst, brauchst du diese Beziehung zum Licht der Welt ständig, ohne aufzuhören, damit du durchhalten kannst. Und wir haben das in der Gemeinde in den letzten Wochen wieder so krass erlebt, wie Schicksale von einzelnen Gemeindemitgliedern uns irgendwie denken, was passiert denn hier eigentlich? Und es bleibt nicht zu erklären. Aber unsere einzige Hoffnung ist, dass wir sagen, wir bleiben verbunden zum Licht der Welt, damit es in uns weiter scheint. Und damit diese Dunkelheit uns nicht überwältigen kann. Und ich würde gern zum Abschluss beten, dass wir erfahren können, dass Jesus Christus tatsächlich das Licht ist. Dass er sich beweisen kann in dieser letzten Krise. Und ich darf euch als Band schon mal nach vorne bitten. Wir wollen danach ein Lied singen, was wieder ausdrückt danach, wer Gott eigentlich ist. Dass seine Güte, seine Freundlichkeit nie aufhört. Seine Treue nie aufhört. Auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen. Ich darf euch bitten, aufzustehen zum Gebet. Jesus, du sagst von dir selber, ich bin das Licht der Welt. Wer dir nachfolgt, für den bist du quasi die Orientierung in der Finsternis. Und wer dir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Und wir sehnen uns nach deinem Leben. Wir sehnen uns nach deiner Hoffnung. Und du gehst sogar diesen Schritt weiter und sagst, als deine Nachfolger werden wir selber zum Licht und sollen selber Licht sein. Und so bete ich für jeden Einzelnen, der jetzt gerade hier ist. Ich bete, dass deine Hoffnung, dieses tiefe Erleben deiner Gegenwart in jedem Einzelnen von uns zum Tragen kommt. Du kennst unsere Situation und du kennst das Dunkel in unserem Herzen, was durch Trauer, Leid, Schmerz, durch unser Versagen, durch Schuld und Sünde vielleicht in uns drin ist. Und du sagst, du versteckst dich vor diesem Dunkel nicht, sondern sagst, da gibt es Licht. Jesus, ich bete für einen besonderen Schutz. Wir wissen, dass dir nachzufolgen ist ja offensichtlich keine Garantie dafür, dass uns keine Trauer, keine Krise mehr trifft. Sondern vielleicht zieht diese aktive Nachfolge von dir, dieses aktive Lichtsein, sogar manchmal Dinge an, die wir aus unserem Leben fernhalten wollen. Und so bete ich jetzt um so einen besonderen Schutz für unsere Herzen, dass wir deine Gegenwart in unserem Leben spüren, egal was kommt. Wir lieben dich, wir vertrauen dir, wir sagen dir Danke, auch wenn wir viele Dinge nicht verstehen können. Füll du unser Herz jeden Tag neu. In deinem Namen, Jesus. Amen.